Also erstmal habe ich das Gebet, das Gedicht, die Bibelverse total genossen, hat mich sehr berührt. Ich bin jetzt nicht jemand, der mit dem Vaterbild irgendwelche Probleme hat, aber ich fand es einfach richtig gut. Vielen Dank. Und dann ist mir erst im zweiten Moment klar geworden, dass der Heilige Geist in den letzten Tagen, ich weiß ja nicht, wann du dich vorbereitet hast, offensichtlich die Strippen wieder gezogen hat, denn das passt total gut zu dem, was ich heute euch mitgebracht habe. Ich habe in unseren Dienstplan geschaut und ich habe festgestellt, dass es die nächsten 4 Wochen leider für euch keine Abwechslung gibt. Ich werde 4-mal hintereinander predigen. Und dann habe ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit ganz eiskalt und mache eine 4-teilige Serie. Und habe mir gedacht, warum beschäftigen wir uns nicht mal mit dem, an was wir eigentlich glauben? Was glaube ich eigentlich oder was glauben die Christen? Und welche Punkte sind da wichtig und welche sind vielleicht nicht so wichtig? Weiß nicht, ob du das jetzt so gleich zuordnen kannst oder wissen kannst, was ich damit meine. Aber wenn ich frage, welche Punkte, an die wir glauben, sind besonders wichtig? Nehmen wir mal die Auferstehung Jesu. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du das einsortieren? Ich hätte gesagt 11, aber gut. Nein, ich bin jemand, der mag das nicht, wenn jemand 110% oder 200% oder irgendwie sowas sagt, weil dazu bin ich zu viel Mathematiker. Aber natürlich, ich würde auch sagen, Auferstehung Jesu ist eine glatte 10. Ohne die Auferstehung Jesu, sagt Paulus, ist unser ganzer Glaube Müll. Können wir gleich über Bord werfen, bringt gar nichts. Ich möchte es jetzt nicht mehr quantifizieren, aber wie wichtig wäre für dich, ob die Entrückung vor oder nach der Trübsalzeit stattfindet? Und wenn du jetzt weder weißt, was Entrückung ist, noch Trübsal, dann weißt du auch, wo du das einsortierst. Also, ich denke, wir verstehen das. Es gibt Dinge, die sind total wichtig für unseren Glauben und es gibt Dinge, die sind wirklich nicht so wichtig. Und die nächsten 4 Wochen, da werden wir uns mit den Dingen beschäftigen, die den Christen seit Hunderten von Jahren total wichtig sind, so wichtig, dass sie das irgendwann mal in ein sogenanntes Glaubensbekenntnis gepackt haben. Es gibt verschiedene Glaubensbekenntnisse, wo einfach die wichtigsten Glaubenssätze festgestellt werden. Und wir werden heute das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis miteinander anschauen. Und dieses apostolische Glaubensbekenntnis ist vielleicht das, das am weitesten verbreitet ist in der Christenheit, auf das sich die meisten christlichen Kirchen einigen konnten. Soweit ich mich informiert habe, wird es von allen christlichen westlichen Kirchen anerkannt und verwendet, außer von den östlichen, also von den orthodoxen Kirchen sozusagen. Und ich hoffe, dass du das kennst und ich würde jetzt gern was mit uns machen, was wir normalerweise nicht so oft machen, nämlich, dass wir das miteinander sagen oder lesen. Wenn du es auswendig kannst, darfst du es gerne auswendig sagen, ansonsten wird es hier gleich an der Wand erscheinen und ich würde es einfach gut finden, wenn wir dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es geht weiter. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Ihr dürft stehen bleiben oder sitzen, wie ihr möchtet. Wenn du dieses Glaubensbekenntnis nun anschaust, dann hast du festgestellt, es gab drei Folien, logischerweise drei Teile. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Vater. Da wird es heute drum gehen. Im zweiten Teil geht es um den Sohn, um Jesus Christus. Das werden wir nächste Woche, so Gott will und wir leben, miteinander anschauen. Und dann gibt es den Teil 3, da geht es um den Heiligen Geist, um die Kirche, um Vergebung, um ewiges Leben und so. Und jetzt ist die Frage, was kommt in 3 Wochen, im 4. Teil? Da werden wir uns damit beschäftigen, warum dieses Glaubensbekenntnis 3 Teile hat und nicht bloß einen. Was es mit der Dreieinigkeit auf sich hat. Und ob das so wichtig ist und wie wir das verstehen können und ob wir das verstehen können. Und ja, werden uns damit auseinandersetzen. Aber heute Teil 1, Gott der Vater. Ihr dürft gern den ersten Teil vom Glaubensbekenntnis auch nochmal hinwerfen, damit wir es einfach nochmal sehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist der kürzeste Teil von allen. Das ist bei der Vorbereitung nochmal so aufgefallen. Da wird gar nicht viel gesagt und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist vieles einfach, was Gott den Vater angeht, so selbstverständlich. Aber lass mich mal mit dem ersten Punkt anfangen, der für viele Leute schon überhaupt nicht selbstverständlich ist. Was ist eigentlich, Klammer auf, ein, Klammer zu, Gott? Und ich habe euch 2 Definitionen mitgebracht, die eine aus Wikipedia und die andere aus dem Duden. So, Wikipedia sagt, als Gott wird meist ein übernatürliches Geistwesen bezeichnet, das über eine große und nicht buchstäblich oder naturwissenschaftlich beschreibbare, transzendente Macht verfügt. Ich habe das, glaube ich, hier schon ein bisschen übersetzt. Transzendent gehört jetzt nicht so zu unserem typischen Wortschatz. Das hat nun nichts mit transzendentaler Meditation oder sowas zu tun, sondern transzendent heißt einfach das uns Zugängliche übersteigend. Etwas, was, und deswegen habe ich eben übernatürlich geschrieben, was es nicht hundertprozentig trifft, aber was so in diese Richtung geht. Ein übernatürliches Geistwesen, was sehr mächtig ist. Und der Duden sagt, Gott ist ein höchstes übernatürliches Wesen, das als Schöpfer Ursache allen Geschehens in der Natur ist, das Schicksal der Menschen lenkt, Richter über sittliches Verhalten und ihr Heilsbringer ist. Also der Duden ist schon sehr christlich geprägt, muss man dazu sagen. Das passt natürlich nicht auf jede Form von Gott oder Göttern, die es so in dieser Welt gibt oder die angebetet werden. Aber der Punkt, der bei beiden Definitionen drin ist und der für mich auch so das Zentrale ausmacht, was Gott ausmacht, ist, Gott ist übernatürlich. Gott ist ein übernatürliches Wesen. Und ich lese uns nochmal diese Definition von Wikipedia kurz vor, das über eine große und nicht buchstäblich oder naturwissenschaftlich beschreibbare Macht verfügt. Und da kommt die Krux. Wir können Gott nicht naturwissenschaftlich begreifen. Wir können Gott naturwissenschaftlich nicht fassen. Und manche von euch wissen das, wir haben ein Video auf YouTube, was relativ häufig angeschaut wird. Da war im Nachgang zum 7. Oktober, haben wir einfach gedacht, es wäre wichtig, was zum Thema Israel zu machen. Und dieses Video wird immer wieder kommentiert. Ich kommentiere die Kommentare nicht mehr, aber ich lese sie eigentlich grundsätzlich. Und den vorletzten Kommentar, der unter diesem Video steht, den habe ich euch mitgebracht. Ich habe ihn ein bisschen größer gemacht. Er stammt von einem User namens Marmeladequark. Und er hat Folgendes geschrieben. Was für ein Quark. Er redet von göttlicher Fügung. Schon mitbekommen, dass es sowas wie einen Gott nicht gibt. Ich meine, die Aufklärung ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Mir geht es nicht darum, dass ich mich darüber aufrege, sondern das ist das, wie viele Leute Gott sehen. Wie Gott ist das schon seit Jahrhunderten abgeschafft? Die Aufklärung hat uns doch gezeigt, dass es keinen Gott gibt. Die Naturwissenschaft hat es schon lange bewiesen. Und ich denke mir immer, Leute, bevor man was sagt oder was postet, was die ganze Welt lesen kann, sollte man sein Hirn einschalten. Und das, finde ich, hat dieser Mensch nicht gemacht. Entschuldigung, ich würde ihm das auch persönlich sagen, wenn er vor mir stehen würde. Wie hatten wir Gott nochmal definiert? Er ist übernatürlich und seine Macht ist naturwissenschaftlich nicht beschreibbar. Wie kann die Naturwissenschaft nachweisen, dass es keinen Gott gibt? Das ist in sich eine Unmöglichkeit. Ich schreibe ja niemand vor, dass er an Gott glauben muss. Aber zu sagen, wir wissen doch schon lange, dass es keinen Gott gibt, das ist ignorant. Das ist nicht modern, das ist nicht aufgeklärt, das ist einfach dumm. Ich kann sagen, ich glaube nicht daran. Ich kann sagen, aus diesen und jenen Gründen, finde ich, bist du im Unrecht und ich im Recht. Das ist das, wie ich an die Sache herangehe. Ich würde sagen, er ist im Unrecht. Und ich würde sagen, er ist dumm. Weil er eine Möglichkeit von vornherein ausschließt, weil er sagt, das ist schon lange bewiesen. Aber auf diese Art und Weise kannst du Gott nicht ausschließen. Du musst nicht an ihn glauben, du kannst sagen, es gibt ihn nicht. Aber das ist nicht, weil Immanuel Kant oder die Aufklärung oder die Wissenschaft das bewiesen hat, sondern deswegen, weil du für dich persönlich zu dem Schluss kommst, es gibt keinen Gott. Oder du kommst eben zu dem Schluss, dass es einen Gott gibt. Denn die Wissenschaft hat nicht bewiesen und wird nie beweisen können, dass es keinen Gott gibt. Schon deswegen nicht, weil es ihn wirklich gibt. Aber das ist nun wieder ein Glaubenssatz. Und ich möchte jetzt auch gar nichts, und das ist der zweite Punkt, zu dem ich jetzt komme, der hängt damit dran. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich möchte jetzt diesen letzten Punkt zuerst. Ich möchte jetzt gar nicht genau mit uns ausdiskutieren, wie Gott genau diese Welt gemacht hat und ob der Schöpfungsbericht nun wörtlich zu nehmen ist oder nicht. Das ist für heute nicht relevant. Darüber kann man sich Gedanken machen. Aber für heute ist es für mich nicht wichtig, wie Gott das gemacht hat und wie lange das gedauert hat. Und die Frage ist, gibt es einen Gott? Wenn du an dem Punkt aussteigst, dann brauchst du die nächsten 4 Sonntage nicht mehr zu kommen, außer du setzt dich den Dingen, die du nicht glaubst, aus, und das ist auch gut so. Und du bleibst offen und lässt dich vielleicht auch überzeugen. Aber wenn wir über ein Glaubensbekenntnis reden, dann, Entschuldigung, müssen wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt. Und jetzt haben wir festgestellt, wenn wir an einen Gott glauben, dann ist der Gott übernatürlich, er ist mächtig, allmächtig, wie auch immer, er hat eine sehr große Macht. Duden sagt sogar, er hat diese Welt gemacht, das muss nicht notwendigerweise jetzt bei einem Gott der Fall sein, aber beim christlichen Gott ist es so. Und wenn es diesen Gott gibt, dann ist der übernatürlich. Amen. Hat dieser Gott die Möglichkeit, eine Welt zu machen? Ja, klar. Er hat eine übernatürliche, unbeschreibliche Macht, so bezeugt uns das die Bibel. Ist es möglich? Natürlich. Ist es damit bewiesen? Nein. Können wir es glauben? Ja. Müssen wir es glauben? Das bleibt bei dir. Aber die Wissenschaft kann keine Aussagen über Gott machen, denn Gott ist definitionsgemäß außerhalb der Reichweite der Wissenschaft. Und umgekehrt funktioniert es allerdings nicht ganz. Du kannst auch nicht sagen, Gott ist übernatürlich, deswegen können wir wissenschaftlich nichts darüber herausfinden. Wir können auch keine Hinweise finden. Doch, wir können ganz, ganz viele Hinweise finden. Und da kannst du im Internet haufenweise Material finden für beide Argumentationsweisen, aber wenn du die entsprechenden Suchbegriffe eingibst, dann findest du auch ganz, ganz viel, wo Leute sagen, ja, es gibt ganz, ganz wichtige Hinweise, dass es da einen Schöpfer gegeben haben muss. Ich möchte das heute nicht vertiefen, weil das die Predigt sonst heute sprengen würde, aber es gibt Dinge, die sich die Evolutionsbiologie bis heute nicht erklären kann. Zum Beispiel, wie das mit dem Auge funktioniert. Oder ich habe gestern noch mal einen Artikel gelesen von Professor Reinhold Junker über Vogelfedern. Jetzt sagst du, wie Vogelfedern? Das Problem mit den Vogelfedern ist, die machen erst dann Sinn, wenn der Vogel dann auch wirklich fliegt. Aber solange er keine Federn hat, kann er nicht fliegen. Und solange er nicht fliegt, braucht er keine Federn. Und die Art und Weise, wie die gebaut sind, oder das Auge, Du kannst nicht eine Linse entwickeln und sagen, boah, jetzt habe ich einen Selektionsvorteil. Solange die Netzhaut nicht da ist, solange die Nerven nicht da sind. So, wir merken schon, das ist unglaublich komplex und kompliziert und man nennt das eben, es geht in diese Richtung, dass man sagt, es gibt eine sogenannte irreduzible Komplexität. Es gibt was, das kannst du nicht einfacher machen, sonst funktioniert das nicht. Und das lässt sich mit so kleinen evolutionistischen Schritten nicht so erklären. Wer mich schon mal zu dem Thema gehört hat, der hat bestimmt auch schon mal dieses Beispiel gehört mit den Naturkonstanten im Universum, wo wir einfach sehen können, wenn verschiedene Naturkonstanten auch nur einen minimal abweichenden Wert hätten, dann wird es entweder kein Leben geben oder das ganze Universum wäre nicht stabil, Materie könnte gar nicht existieren. Und wenn du dir das anschaust und siehst, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert ist, dann musst du feststellen, es ist eigentlich leichter, an Gott zu glauben, als diese unwahrscheinliche Theorie zu verfolgen. Dann gibt es einen Punkt, der mir als ehemaliger Physikochemiker natürlich sehr nahe liegt, das nennt sich Entropie. Und ich erkläre Entropie gerne, damit es auch Eltern und Kinder verstehen, mit dem Kinderzimmer. Ein Kinderzimmer ist der klassische Punkt, wo du Entropie am Werk sehen kannst. Stell dir vor, du gehst morgens in das Zimmer deines Kindes und alles ist aufgeräumt. Und dann wartest du ein paar Stunden. Dann hat sich von selber ein Lego-Turm gebildet. Eine Fischertechnikmaschine zieht ihre Kreise auf dem Boden, ohne dass jemand irgendwas gemacht hat. Also das war jetzt, Entschuldigung, Evolution. Aber um was es mir eigentlich geht, ist, das Zimmer wird unordentlicher. Es wird ungeordneter. Du findest die Teile plötzlich überall auf dem Boden verstreut und hinter irgendwelchen Schränken und in Jackentaschen und ich weiß nicht wo überall. Und das ist das, wie unser Universum funktioniert. Das ist nicht notwendigerweise die Schuld des Kindes. So funktioniert das Universum. Es strebt zu immer größerer Unordnung. Es entwickelt sich nicht spontan höher. Es sei denn, dass jemand eingreift, eine Intelligenz. Und deswegen, ihr lieben Eltern, wenn ihr davon ausgeht, dass ihr intelligenter seid als eure Kinder, seid ihr diejenigen, die für Ordnung sorgen müssen. Solange bis die Kinder intelligent genug sind. Und wir könnten noch mehr Punkte ansprechen, zum Beispiel die Entstehung des Lebens, die immer noch eigentlich vollkommen ungeklärt ist. Was ich damit sagen möchte, es gibt ganz, ganz viele Hinweise, wo wir sagen können, nicht, das ist ein Beweis für Gott, aber wo ich sagen kann, also wenn ich mir das ganz objektiv anschaue, dann stelle ich fest, mir fehlt der Glaube daran, dass das ohne Gott entstanden sein soll. Ich kann daraus nicht sagen, das ist der christliche Gott, aber ich kann sagen, das sind so viele Zufälle, so viele Dinge, die so unwahrscheinlich sind, dass ich sage, also das ist für mich einfacher, mit einem Gott zu erklären. Wie das alles zusammenpasst, da können sich die Naturwissenschaftler vermutlich noch ein paar hundert Jahre damit beschäftigen. Aber ich kann Gott nicht ausschließen aus meinem Weltbild. Also ich glaube an einen Schöpfer. Ich finde mit gutem Grund. Das war jetzt der letzte Teil dieses Abschnittes. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Lass uns den Allmächtigen mal anschauen. Wie geht's dir mit dem Gedanken, dass da ein allmächtiger Gott ist? Jetzt haben wir natürlich heute schon in gewisser Weise diesen Punkt abgehakt. Wir haben das gehört, dass wir vor Gott keine Angst haben brauchen. Aber wenn du an ein allmächtiges Wesen denkst, hast du da nicht Angst? Hast du da nicht Angst, dass dieser allmächtige Gott dir eins überbraten könnte? Wenn du in die anderen Religionen schaust, zum Beispiel zu den Griechen, ich habe mir noch überlegt, ob ich euch noch irgendwas aus den griechischen Sagen irgendwie noch vorlesen soll, aber ich glaube, die meisten von uns wissen genug darüber. Die griechischen Götter, die waren vielleicht nicht allmächtig, aber sehr launisch, sehr unberechenbar und mit denen wolltest du dich nicht anlegen. Und ich glaube, bei den nordischen Göttern war es auch nicht viel besser. Also im Prinzip musstest du eigentlich immer, oder musst du, wenn du an solche Götter glaubst, eigentlich immer Angst haben. falls dieser Gott irgendwie beschließt, es mit dir aufzunehmen. Und sind wir mal ganz ehrlich, gegen einen Gott ist irgendwie schwierig kämpfen, oder? Und da kann man schon mal Angst bekommen, je nachdem, wie dieser Gott ist. Es gibt Deutsche, die trauen sich inzwischen nicht mehr in die USA zu reisen. Nicht, weil sie Angst vor Gott hätten, aber vor den Autoritäten, die sie womöglich an der Grenze nicht reinlassen oder die sie vielleicht einsperren, weil aus irgendwelchen Gründen. So, Gott ist allmächtig. Sollten wir deswegen Angst vor ihm haben? Ich würde sagen, Angst ist nicht der richtige Begriff, aber Ehrfurcht, denke ich, ist schon angemessen. Aber wirklich befreiend wird diese Tatsache, dass Gott der Allmächtige ist, wenn wir sie mit dem letzten Punkt, eigentlich den ersten Punkt in diesem Glaubensbekenntnis zusammenbringen, nämlich, ich glaube an Gott, den Vater. Gott ist nicht nur der allmächtige Schöpfer dieser Welt. Zu dem Thema habe ich euch übrigens noch ein kleines Video mitgebracht. Manche haben das vielleicht in den Nachrichten gehört oder gesehen. Da gab es, ich habe bloß vergessen, in welchem Museum das war, gab es einen Stuhl, einen relativ modernen Stuhl, der ist aus lauter kleinen Swarovski-Kristallen hergestellt und der nennt sich Van Gogh-Stuhl. Also nicht von Van Gogh gemacht und jetzt dürft ihr gerne mal laufen lassen. In diesem Museum, da waren dann eben auch Leute, die den... Okay. Die den angeschaut haben. Nein? Ist nicht wirklich wichtig. Jedenfalls, es war ein Besucher da, der wollte von seiner Frau fotografiert werden, wie er so tut, als ob er sich auf diesen Stuhl setzt. Und dabei hat er entweder einen kleinen Schwächeanfall erlitten oder das Gleichgewicht verloren. Und er hat sich tatsächlich draufgesetzt. Und dieser Stuhl war nicht wirklich zum Draufsetzen gedacht. Und wenn ich es richtig weiß, stand da auch dran, dass man sich nicht draufsetzen soll. So. Es bewegt sich. Es ist eindeutig ein Zettel auf dem Stuhl und da stand bestimmt drauf, bitte setzen Sie sich oder so. Die zwei haben sich dann auch schnell aus dem Museum verdrückt. Dummerweise natürlich durch die Überwachungskameras gehe ich mal davon aus, dass man sie dann doch noch erwischt hat, aber mit so einem Schöpfer, der Schöpfer dieses Stuhls ist vermutlich nicht besonders gut zu sprechen auf diesen Mann. So, wenn du dich mit dem Schöpfer anlegst, dann wird es schwierig. Aber wenn dieser Schöpfer dein Papa ist, dann wird es schon wieder anders. Wenn dieser allmächtige Gott, der theoretisch die Macht hätte, dich zu vernichten, dich richtig fertig zu machen, richtig böse zu dir zu sein, wenn der sagt, ich bin dein Vater. Man muss ehrlicherweise sagen, im Zusammenhang des Glaubensbekenntnisses ist vermutlich weniger unser Vater gemeint als Vater von Jesus Christus. Aber ich glaube, ich sage euch nichts Neues und ich zeige euch das jetzt auch noch an ein paar Bibelstellen. Es ist eindeutig, dass Gott unser Vater ist. Wir lesen das zum Beispiel in Galater Kapitel 4, Vers 6. Wo es heißt, und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun Papa sagen könnt. Also das steht nicht wirklich in dieser Bibelübersetzung, aber ich habe nochmal ein bisschen intensiver nachgeforscht und das aramäische Wort, was da steht und was ihr vielleicht auch schon gehört habt, nämlich Abba, ist so das, was unsere Kinder eben zu ihrem Papa sagen. Und deswegen heißt es Papa. Wir dürfen zu Gott Papa sagen. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, und jetzt habe ich es stehen lassen, Abba, Vater. Wir dürfen zu Gott Papa sagen. Wir dürfen all das, was wir heute gehört haben am Anfang dieses Gottesdienstes für uns in Anspruch nehmen und sagen, ja, Gott ist mein Papa. Gott hat Gutes mit mir vor. Gott ist für mich. Gott will mich nicht in die Pfanne hauen. Gott ist nicht Tag und Nacht damit beschäftigt, mir das Leben schwer zu machen. Im Gegenteil, er möchte, dass es mir gut geht. Er möchte, dass ich gesegnet bin. Er möchte Gemeinschaft mit mir haben. Er möchte die Zeit mit mir genießen. Er will mein Vater sein. Er will nicht bloß irgendwie Gott der Vater sein, sondern er will mein Vater sein. Ich habe mir so gedacht, als wir das heute gelesen haben oder vorgelesen bekommen haben, vielleicht hat sich mancher auch gedacht, ja, aber Moment. Da könnte jetzt ja irgendjemand sagen, okay, also Gott hat irgendwie schon alles bezahlt und Gott ist für mich. Das ist ja super. Dann lehne ich mich jetzt zurück und dann ist alles gut. Nicht jeder kann Gott Vater nennen. Da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Vers im ersten Kapitel des Johannesbriefs, Johannes 1, Vers 12. Da wird von diesem Recht gesprochen, Kind Gottes zu sein. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wir sind nicht alle von Geburt an Kinder Gottes. Aber diejenigen, die ihn aufgenommen haben, die ihn reinlassen in ihr Leben, so wie wir es in diesem Lied vorher gesungen haben, wenn wir Raum machen für ihn, wenn wir ihn in uns sich ausbreiten lassen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir unser Leben mit ihm führen, dann haben wir das Recht, dann bekommen wir das Recht, Kinder Gottes zu sein. Es gibt Dinge, die hast du nicht einfach so. Manche von uns haben einen Führerschein, oder? Braucht ihr jetzt nicht melden, aber manche haben den vielleicht zurzeit auch nicht. Weiß ich nicht, gibt's ja auch. Aber den Führerschein, den bekommst du nicht einfach mit 18 verliehen. Nein, du musst was dafür tun. Du musst eine Prüfung ablegen und dann bekommst du das Recht, ein motorisiertes Fahrzeug zu führen. Oder die Stadt Laubheim ist Stadt. Schnupflingen kann sich nicht einfach Stadt nennen. Also könnten sie schon, aber das wäre nicht richtig und da würden sie auch sehr schnell eins auf die Finger bekommen. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin Stadt. Der Titel wird dir verliehen. Manche von euch wissen, dass ich einen Doktortitel habe. Du kannst dir den kaufen heute vielleicht aus Panama oder sonst wo, aber der wird dir typischerweise verliehen. Wenn ich einem Kind auf der Straße begegne, dann kann das Kind nicht zu mir herkommen, mich packen und sagen, Papa. Also, kann es schon machen, aber es stimmt halt nicht. Es gibt auf dieser Welt genau 3 Menschen, die das tun können. Die haben das Recht verliehen bekommen, durch Geburt. Und alle anderen Menschen auf dieser Welt, und so leid mir das für dich tut, du kannst mich nicht Papa nennen. Sagst du vielleicht, okay, damit kann ich leben. Ist auch in Ordnung. Aber wir können auch Gott nicht einfach so Papa nennen, wenn wir nicht in seine Familie hineingeboren werden. Das ist das, was Jesus zu Nikodemus sagt, wo er sagt, niemand kommt ins Reich Gottes, wenn er nicht von Neuem geboren wird. Und wenn du nicht als Kind Gottes geboren wirst, und das passiert eben auch nur dann, wenn du das willst, wenn du die Tür für Jesus aufmachst, dann ansonsten kannst du diesen Titel nicht führen. Und wenn du nicht Kind Gottes bist, ist Gott auch nicht dein Vater. Und dann, zugegebenermaßen, ist es vermutlich auch angebracht, der Zukunft mit Sorge entgegenzusehen, weil du womöglich doch Angst vor diesem Gott haben musst. Aber wenn du Kind Gottes geworden bist und wenn Gott dein Vater ist, dann brauchst du nicht bloß in dieser Zeit keine Angst vor Gott zu haben, sondern du kannst auch ganz gelassen auf das Ende deines Lebens zugehen und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und am Ende wird er sich aus dem Staub erheben und ich mich auch. Und ich werde auferstehen und ich werde eine Ewigkeit in seiner Herrlichkeit verbringen. Wir bekommen dieses Recht nicht automatisch, aber wir müssen nichts dafür leisten. Das Einzige, was du tun musst, ist sagen, ich will. Vielleicht kennst du das von anderen Gelegenheiten in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, ich will. Ich habe das auch einmal gesagt. War eine sehr gute Entscheidung. Und seitdem habe ich das Recht, diesen Ring zu tragen. Und es gibt genau einen Menschen auf dieser Welt, der auch so einen Ring hat. Weil wir Ja gesagt haben zueinander. Und egal, welches Bild du jetzt passender findest oder was bei dir hängen bleibt, wir müssen einen Schritt tun, um diese Vaterschaft Gottes für uns zu erleben. Wir müssen dieses Angebot Gottes persönlich annehmen. Und dann ist die Tür zum Vater immer offen. Die Arme sind immer offen. Dann ist er nicht bloß der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, vor dem wir zittern müssen, sondern dann ist er unser Vater. Und deswegen ist dieser erste Punkt des Glaubensbekenntnisses so wichtig, dass Gott unser Vater ist, dass er es wird. Und ich möchte dir einfach Mut machen, wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann sag: Jesus, ich nehme dein Opfer heute an. Danke, dass meine Schuld vergeben ist, weil du am Kreuz gestorben bist. Und ich nehme dich in mein Leben auf und ich werde Kind Gottes. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil Gott mir diesen Titel, möchte ich nicht sagen, diese Kindschaft, diese Sohnschaft, dieses Erbesein schenkt. Ich möchte gerne noch beten und wenn du magst, darfst du gerne in deinem Herzen mitbeten. Mein Vater, danke, dass ich dich so ansprechen darf. Danke, dass du nahbar geworden bist, dass du zugänglich bist, dass du einen Weg zu dir geschaffen hast. Danke, dass du meine Schuld vergeben möchtest, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich nehme dieses Angebot an, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal ganz neu. Und ich sag dir, du sollst Platz haben in meinem Leben. Du sollst dich ausbreiten dürfen. Und du sollst das tun dürfen, was du möchtest, weil ich dir vertraue, dass du gute Pläne für mich hast. Danke, Herr, dass ich dein Kind sein darf und dass du mein Vater bist. Dir sei alle Ehre. Amen.